Fuppes und Rap mit Sebastian Schorre. Viel Spaß.
Marvin, grüß dich.
Ich grüße dich auch.
Schön, dass wir die Zeit hier gefunden haben, beide. Das hat ja dann noch eine bisschen längere Zeit gedauert, dass es geklappt hat, aber das lag eher an mir als an dir. Von daher schön, dass wir das so hinkriegen. Wo erwische ich dich denn gerade, wie es in diesen neuen Zeiten in Podcasts gerne mal heißt? Wo erwische ich dich heute?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich verweile tatsächlich hier in Zwickau.
Du bist also gerade in Zwickau, das war deine letzte Fußballstation beim FSV Zwickau und da bist du jetzt gerade in den Büroräumen von was wir wahrscheinlich gleich noch klären werden.
Gerne, gerne, gerne.
Dann lass uns doch direkt mal mit dir anfangen, damit die Menschen dich auch ein bisschen kennenlernen können, wer du denn eigentlich bist und warum wir dich so ein bisschen als Gast ausgewählt haben. Dazu kann man vielleicht mal direkt vorweg sagen, dass wir uns eigentlich schon relativ lange kennen. Und zwar, weil wir eine gemeinsame Zeit beim Wuppertaler SV hatten, wo ich in der
Beide Erwartung noch so schön jung geblieben, mein Lieber.
Genau, man sieht es immer noch.
Kaum verändert.
Es ist quasi kein Unterschied. Das sind, also bei mir sind es ein paar Kilo, bei dir natürlich nicht, ist ja klar. Ja, der Buddy ist stehend.
Und durch und durch.
Das ist absolut. Kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was zu der Zeit deine Rolle beim Wuppertaler SV war und dann sage ich nochmal kurz meine Rolle?
Oh, ich bin tatsächlich damals durch den damaligen Vermarkter zum Wuppertaler SV gekommen, habe damals, man kann die rechte Hand sagen, vom Vermarkter geholfen, Verträge zu schreiben, bis dann eben diese Umstrukturierung, die wir beide kennengelernt oder auch erfahren haben beim WSV. Damals ist ja die Frau Maria Nitsche als neue Geschäftsstellenleiterin, Geschäftsführerin, ich weiß es nicht mehr, zugestoßen. Dann gab es ja die ein oder anderen, Meinungsverschiedenheiten, so würde ich es jetzt mal einfach mal nennen. Und habe dann tatsächlich neben dem Thema Vertrieb mich dann noch zusammen mit dir und mit dem lieben Tim dann um das Thema Marketing gekümmert, beziehungsweise ihr habt ja mehr das Thema Medien betreut und ich habe da irgendwo versucht, euch mit zu unterstützen, aber das war schon eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, so stark war auch kein damaliger Regionalligist tatsächlich in diesem Bereich Medienarbeit aufgestellt. Also da haben wir schon damals echt ein geiles Level auf die Beine gestellt.
Ja, das klingt immer so blöd, wenn man sich das selber lobt, aber ich glaube, das kann man tatsächlich mit Fug und Recht behaupten. Ich glaube auch. Mit Fug und Recht behaupten, und zumal du ja auch noch ein paar andere Ecken gesehen hast, kannst du das wahrscheinlich auch einfach ein bisschen objektiver bewerten. Von daher ist diese Selbstbeweihräucherung, glaube ich, auch ganz okay. Genau, also das war meine Rolle. Ich war einfach in den Medien unterwegs mit dem lieben Tim, der auch einiges zu diesem Podcast schon beigetragen hat, unter anderem das Logo mitdesignt hat, das mal kurz am Rande. Und das war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit, kommen wir gleich noch drauf, was uns da gemeinsam verbunden hat und was uns vielleicht auch zu der Zeit aufgefallen ist oder was da vielleicht auch Faktoren waren. Medienarbeit an sich zu der Zeit, vor allem so in Spielzusammenfassungs-TV-Formaten plus halt alles das, was ein Verein über Social Media und was auch ein bisschen Fanbetreuung irgendwie auf eine Art war, geleistet hat, war damals, glaube ich, unser Job. Und du hast dich natürlich dann auch um diese Schnittstellen gekümmert zwischen Medien und das, was man quasi auf Marketingseite aus den Medien rausholen kann. Also wir haben quasi ein bisschen die Basis dafür geliefert, dass du was zum Verkaufen hattest und du hast uns quasi die Basis dafür geliefert, dass wir bezahlt werden.
Das kann man sehr gut formulieren. Nein, aber ich kann mich daran erinnern, wir haben ja dann tatsächlich, haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir dann SVTV auf die Beine stellen können. Auch mit dem Carsten kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Wir haben Produkte auf die Beine gestellt. Wir haben uns überlegt, wie können wir dieses Thema Kommunikation eigentlich tatsächlich etwas professioneller auf die Beine stellen. Kann mich sogar daran erinnern, Trainingslager sogar mitvermarktet. Also wir haben da wirklich das, was eigentlich so jetzt im Profibereich selbstverständlich ist, haben wir damals schon in einer kleineren Art und Weise in Wuppertal auf die Beine gestellt. Und ich muss auch sagen, war wahrscheinlich auch die einzige Abteilung, die wirklich mal kostendeckend gearbeitet hat. Vermutlich.
Ja, das Das ist zu befürchten. Ich hoffe, in den anderen Abteilungen, in denen du davor und danach gearbeitet hast, wurde etwas kostendeckender gearbeitet. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich auch noch da drauf. Wir waren dabei, dich ein bisschen vorzustellen und da können wir quasi auch mit drin bleiben. Kannst du einmal kurz anreißen, wo du eigentlich herkommst und was so die erste Kinder-Jugendzeit so bei dir war, vielleicht auch mit deinem Bezug zu Fußball im Allgemeinen. Man landet ja normalerweise eigentlich nicht aus Spaß im Fußball, sondern meistens hat es ein bisschen Geschichte.
Naja, ich muss dazu sagen, also ich hatte ja nie wirklich vor, irgendwo im Profifußball zu landen. Ich kann mich daran erinnern, also wie gesagt, ich bin aus dem Hause Tennisspieler. Mein Vater ist selbstständig gewesen, hat man immer dann überlegt, naja, da könnte man dann später mal irgendwie mit reinrutschen. Als ich dann in der Pubertät gewesen bin, machte man sich dann auch Gedanken, Mensch, ja, Richtung Medizin habe ich mal gedacht. Ich wollte plastische, ästhetische Chirurgie studieren, hat das sogar auch bis ins hohe Alter sogar mitgetragen, bis dann das Abitur vor der Tür stand. Nein, ich habe ein gutes, solides Abitur gemacht mit 2,0, meine ich, von 2,0 ungefähr so. Und habe dann aber mal gemerkt, verdammt, also da bist du meilenweit von entfernt und irgendwelche Wartesemester da abzuspulen, da hatte ich überhaupt keine Lust zu. Habe mir dann Gedanken gemacht, habe gesagt, Mensch, du kannst BWL studieren, das ist immer gut, damit kannst du immer irgendwas mit anfangen. Habe dann ja angefangen, BWL zu studieren und habe dann damals tatsächlich Praxissemester absolvieren müssen. Also ich habe dann irgendwo mal 6 Monate am Stück arbeiten müssen. Thema Unternehmensberatung fand ich immer sehr spannend. Habe da aber auch nicht wirklich irgendwie eine Tür reingefunden und bin dann ja auf Sport 5 gestoßen, damals auch Tennis Wimbledon vermarktet und so bin ich quasi in diese Sportwelt eingetaucht. Muss dazu sagen, Tennis ist leider auch nicht mehr von Sport 5 irgendwo mitvermarktet worden und bin dann irgendwie glücklicherweise bei St. Pauli gelandet als Praktikant und so fing das dann quasi peu à peu dann alles dann an.
Jobtechnisch war das quasi dann so dein erster Bezug zu Fußball, ja?
Genau, das war dann mein erster Bezug. Ich war, als ich Kind war, auch häufiger mal in diversen Stadien, Schalke, Dortmund, immer sehr viel, sehr häufig dort gewesen mit meinem Vater, der uns da immer an die Hand genommen hat, aber ansonsten nie irgendwie Bezug gehabt zum Sport. So, bin dann dort reingerutscht und hatte eigentlich nach 3 Wochen bei St. Pauli schon die Schnauze voll, weil ich gesagt habe, naja, das ist eigentlich nicht so ganz meine Welt. Aber du kennst mich, ich habe mich da durchgebissen und ja, habe dann nach und nach die Fußballwelt kennenlernen dürfen. Also klar, anfänglich damit begonnen, Kaffee zu kochen, die ganzen kleinen Werbeschilder für die Business-Seats, für VIP-Kunden in Auftrag zu geben, das zu kontrollieren. Und habe dann peu à peu auch dann natürlich dann auch Erfahrung sammeln dürfen. Und letztendlich, aber da kommen wir ja später zu, genau die Leute, das Team damals bei St. Pauli, das war letztendlich auch das Team, was mich dann wieder vor ein paar Jahren zu Bayern 04 Leverkusen gelotet hat. Also von daher, klein ist die Welt und hatte da einfach natürlich auch viel Glück, aber auch Spaß dann tatsächlich nach und nach bei St. Pauli.
Lass uns nochmal beim Tennisspieler-Papa bleiben. Was sagt der denn, wenn der Junge dann auf einmal die Seiten wechselt, sozusagen sportlicher Natur, und dann auf einmal beim Fußball landet oder vielleicht auch in der Zeit, wo du dann vermarktungstechnisch noch unterwegs warst im Tennis?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich mein Vater damals immer gedacht hatte, naja, der wird dann irgendwann in meine Fußstapfen treten, der wird das Unternehmen wird er übernehmen. War dann, das kann ich auch so sagen, natürlich auch sehr skeptisch, den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Ich glaube, er hatte dann auch irgendwo so die Hoffnung nach meinem Masterstudium auch im BWL, dass ich dann vielleicht doch irgendwo vielleicht nochmal die Kurve kriege und nicht irgendwann doch komplett in den Sport gehe. Aber nein, du weißt das auch, mein Vater war damals auch dann häufiger mal beim WSV zu Gast. Mein Bruder auch so, der ja mittlerweile selbst sogar auch eine Dauerkarte dort inne hat. Also von daher hat sich das dann nach und nach ergeben. Nein, und als ich dann den Entschluss gefasst habe, dann nach Zwickau zu gehen 2019, da habe ich dann schon gemerkt, naja, da ist dann doch auch natürlich die Unterstützung breiter und größer. Und was natürlich dann in den letzten 4 Jahren dann entstanden ist, ich glaube, das habe ich mir damals auch so nicht ausmalen können.
Du bist schon sehr schnell, was die Abläufe angeht. Wir reiten hier gerade relativ schnell los bei der ganzen Thematik. Der Start bei St. Pauli, da hast du gesagt, du wolltest nach 3 Wochen eigentlich schon wieder hinschmeißen. Was war denn so schlimm am Kiez?
Der Kiez war überhaupt gar nicht schlimm, da war eher sehr reizvoll. Nein, aber mich hatten damals die Aufgaben hatten mich nicht so gereizt. Das waren stumpfsinnige Dinge zum Abarbeiten. Natürlich war Hamburg für mich dann auch aufregend. Ich war zu der Zeit dann auch kaum zu Hause, habe dann dort auch die meiste Zeit verbracht. 6 Tage die Woche dann gearbeitet, Heimspieltage bin ich vor Ort gewesen. Das ist dann schon eine andere Welt. Klar ist man damals dann auch jung und naiv. Man dachte, na ja, ich gehe mal nach Hamburg hoch und dann mache ich das schon irgendwie und das wird viel Spaß machen. Wenn man dann nie wirklich auch mal, ich war ja zu Hause, also lange immer das Nesthäkchen, also Hotel Mama immer gepflegt. Und das war halt dann schon irgendwo auch so von der Gefühlswelt schon auch ein bisschen komisch. Ich habe damals im Studentenwohnheim gelebt. Man musste sich auch erstmal irgendwie einfinden und eingrooven. So, und von daher waren dann die ersten Wochen natürlich nicht so spaßig, weil du wirst ins kalte Wasser geschmissen, du hast keine Ahnung, was passiert denn da gerade. Aber letztendlich, wenn man das so also wenn ich zurück die Zeit betrachte, dann natürlich mit Andreas Rettig damals, der jetzt beim DFB mit unterstützt, den Wiederaufbau da aufzunehmen, ist er damals Geschäftsführer gewesen, beziehungsweise zeitgleich mit mir angefangen. Und natürlich eine interessante Zeit auch dann gewesen, diesen Aufbau mitzuerleben. Was macht denn eigentlich ein Geschäftsführer? Wie entwickelt er einen Fußballverein? Wie sind seine Ideen? Ja, aber wie gesagt, wenn man halt Neuland betritt, ist es immer schwierig, sich auch irgendwie schnell einzufinden. So geht es mir. Und deswegen waren die ersten 3 Wochen dann so, dass ich gesagt habe, naja, eigentlich ist es nicht so meine Welt.
Aber du hast dich ja trotzdem einarbeiten können in der Zeit und warst dann nach 3 Wochen erstmal down und hast dann aber gesagt, ich mache trotzdem weiter. Nimm uns mal mit so in diese St. Pauli-Zeit. Du hast gesagt, Andreas Rettig hat mit dir angefangen. Das heißt, Umbruch in der Personalebene auf jeden Fall vorhanden. Das ist ja jetzt im Fußball, wie wir beide wissen, nichts Außergewöhnliches. Aber das weißt du zu der Zeit ja noch gar nicht, weil du hast ja noch gar nicht den Fußballbezug gehabt. Du denkst, krass, ich bin neu, der Chef ist neu. Nimm uns mal so ein bisschen gefühlsmäßig mit in diese Zeit. Was hast du so gedacht, über Pauli? Wo standen die zu der Zeit? Wie waren sie aufgestellt?
Damals waren sie aufgestellt, ich kann mich noch daran erinnern, Ewald Lien hat das Ruder übernommen, hatte die Saison vorher den Klassenerhalt geschafft, haben dann in der darauffolgenden Saison, als ich quasi da war, tatsächlich mit um den Aufstieg gespielt. Also diese Euphorie plötzlich im Verein zu erleben, ein Verein, der eigentlich down ist, der fast abgestiegen wäre, spielt plötzlich in der nächsten Saison einfach mal oben mit. Und das war einfach eine phänomenale Zeit, war das. Das hat viel Euphorie auch entfacht. Man hat natürlich auch gemerkt, Andreas Rettig hat auch nicht sofort alles im Verein irgendwo, also ich sag mal, das Rad neu erfinden können. Hat aber auch schon irgendwo, das habe ich dann, das würde ich schon sagen, das hat mich auch ein bisschen mitgeprägt. Das mache ich in der heutigen Zeit auch genauso. Auch häufig zu Meetings eingeladen. Viele Leute auch mit an die Hand genommen, viel informiert, viel gesprochen und war eigentlich immer greifbar. Und das ist für mich immer irgendwo, auch heutzutage noch im Mindset, wo ich sage, Mensch, schon cool, das mal mitzuerlebt haben, wenn ein erfahrener Manager und Andreas Rettig kam damals von der DFL als Geschäftsführer zu St. Pauli, das war ja auch ein absoluter Hype. Da ist lange, haben da auch alle wirklich den Mund zugehalten und plötzlich saß er vom Podium und hat sich als neuer Geschäftsführer vorgestellt. Das war entsprechend dann auch eine interessante Zeit. Aber wie gesagt, gefühlsmäßig würde ich heute sagen, auf Papier hat er jetzt nicht wahnsinnig viel Neues umsetzen können, aber er hat es einfach eben verstanden, auch mit seiner kommunikativen Art und Weise die Leute mit einzufangen.
Die Art von Andreas Rettig wird ja gerade jetzt auch durch die DFB-Geschichte so total unterschiedlich beschrieben. Also die einen sagen, er ist, so wie du das gerade gemacht hast, ein, ich sag mal, sozialer Typ, also flache Hierarchien könnte man sagen, jemand aber trotzdem mit Erfahrung, ne? Also eigentlich eine ganz nette Mischung für einen jungen Neuling, wenn man so möchte. Und die anderen sprechen irgendwie vom Revoluzer, also also gefühlt ist das Evalin 2.0, wenn man so möchte. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Connection ganz gut geklappt hat, aber du kannst da sicherlich das noch ein bisschen genauer beschreiben.
Ja, das ist, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht den wahnsinnig engen Draht zu ihm gehabt, natürlich auch nicht zum Evalin, obwohl natürlich hatte ich schon eine lustige Anekdote auch mit dem Evalin zusammen, als ich damals zum Videodreh fahren durfte. Aber nein, nochmal, natürlich sagen viele, naja, so stellt sich jetzt hin und will jetzt hier den Fußball revolutionieren, schießt gegen Vereine wie RB Leipzig, hat aber selber eine Vergangenheit bei Bayern 04 Leverkusen, wo ich sage, ja, mein Gott, der Andreas Rettig hatte damals die Chance, eben unter Kalli dann in Leverkusen zu arbeiten, hat dort seinen eigenen Weg gefunden und hat sich da auch in den letzten Jahren dann auch irgendwo persönlich entwickelt. Also von daher, ich finde, das hat aber leider irgendwie so auch ein leichtes Geschmäckel. Das hat man häufiger auch hier in Deutschland. Das habe ich damals auch erfahren. Ja, Mensch, der ist 29, Geschäftsführer, Profifußball. Kann er das überhaupt? Schafft er das überhaupt? Diese Vorurteile, die sofort da sind, die ich nicht verstehen kann. Einfach mal die Leute in Ruhe arbeiten lassen. Und man kann immer dann irgendwo mal nach einem halben Jahr mal schauen, naja, hat diese Personalie irgendwas gebracht? Also von daher, wie gesagt, ich achte da jetzt, beziehungsweise beobachte das einfach mal jetzt aus dem schönen Zwickau, schau, wie der DFB sich da neu findet. Und ja, alles andere da sollten wir mal auf uns zukommen lassen.
Jetzt hast du die Anekdote zu Evalin angekündigt, jetzt wollen wir sie auch hören.
Jetzt muss ich sie hören, ja. Ich bin damals gebeten worden, Evalin am Trainingszentrum abzuholen, und zwar hatte Kongstar damals ein Videodreh auf dem Stadiongelände auf Pauli, und ich habe ihn damals abholen müssen, und es ist natürlich, mein Gott, wenn dann als, weiß nicht, wie alt war ich da, 19, 20, dann auf dem Evalin triffst, dann bist du natürlich schon irgendwo nervös, ne? Also steigst ins Auto, machst dir Gedanken, was sagst du, was machst du, was tust du, und habe mir so im Vorfeld mal ein paar Informationen eingeholt, Mensch, über welche Themen kann man mit ihm sprechen, was isst er gerne, und habe dann tatsächlich dann erfahren, ja, er isst sehr gerne Schokolade. Ich meine, es ist Zartbitterschokolade, und hatte mir dann damals an irgendeinem Kiosk hatte ich mir so Zartbitterschokolade von Lindt, diese schmalen Stäbchen gekauft, und hatte dann seinen Text von Kongstar, das war auch alles vorbereitet vom Verein, ins Auto gelegt mit der Tafel Schokolade, dass er sich quasi so ein bisschen mal darauf freuen kann, dass er nachher eben diesen Termin mit Kongstar abspulen muss. Naja, ich hatte ihn dann abgeholt am Trainingsplatz, bin zu ihm hin, habe mich kurz vorgestellt, habe gesagt, ich warte hier am Auto, ja, gar kein Problem, alles gut. Hatte mich dann tatsächlich, ich glaube, er hatte mich dann anderthalb Stunden, hat er mich stehen lassen, kam auch nicht aus dem Gebäude raus. Telefon klingelte natürlich. Mensch, Marvin, wo bleibst du? Die Leute warten. Naja, dann kam er irgendwann raus. Hatte aber auch schon, also wirklich so eine Krawatte. Ich weiß nicht, was vorgefallen war. Stieg ins Auto, nimm den Text, den ich ausgedruckt hatte, für den Videodreh, nahm mal in die Hand, sie hat es kurz durchgelesen, sagte, ja, so ein Scheiß, und nahm die Schokolade und hat es hinten ins Auto geschmissen und hat sich hingesetzt. Und so fing das dann quasi an. Aber wir haben dann tatsächlich dann auch einen Draht zueinander gefunden. Er wusste auch mit Ennepetal was anzufangen, wo ich ja herkomme. Also von daher war dann die 20-minütige Autofahrt dann auch so etwas entspannter. Und der Videodreh war dann doch auch ganz erfolgreich abgeschlossen worden.
Und die Schokolade hast du danach wieder aus dem Kofferraum gesucht?
Die Schokolade habe ich dann tatsächlich dann irgendwann hinten aus dem Kofferraum dann rausgeholt und selbst gegessen, ja.
Evalins Schokolade gegessen, sehr schön.
Ja.
Schöne Story auf jeden Fall. Das war euer Start, das heißt Zusammenarbeit, das ist aber, glaube ich, grundsätzlich so, wir sind ja alle Menschen, man kann Leute in guten und in schlechten Situationen erwischen, war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Start, geht besser, aber die grundsätzliche Zusammenarbeit, und auch über Evalin sagt man ja, Revoluzer, andere, ich sag mal, politische Ansichten wahrscheinlich eher die zu St. Pauli passen, könnte man sagen. Aber ansonsten war es ein angenehmerer Umgang mit ihm, oder?
Ja, gut, ich hatte ja damals als Praktikant, kann ich mich daran erinnern, der Zugang zu den Spielern war ohnehin nicht sehr schwierig. Das war alles, also die Geschäftsstelle ist am Millerntor, direkt am Stadion, und die Profis sind auf dem Trainingsgelände. Da hast du sowieso nicht diesen riesen Zugang zu. Und von daher, aber wenn man dann mal irgendwo dann auch mal, ich kann mich an eine Weihnachtsfeier erinnern, also auch alle sehr zugänglich und ja, auch damals noch mit Spielern wie zum Beispiel Enis Alushi, den ich damals kennengelernt hatte als Praktikant, vor wenigen Monaten auch dann zu meiner Zeit hier in Zwickau kennengelernt, gesprochen. Also von daher, man sieht, die Fußballwelt ist klein, aber es waren alle sehr, sehr zugänglich. Und das war auch wirklich dann, Ja, sehr angenehm, meine Zeit dann in Hamburg.
Und ja, dann irgendwie auch ein Start, der ein bisschen Lust auf mehr gemacht hat, ne? Also du hast nach 3 Wochen gesagt, ich habe keinen Bock mehr, dann hast du dich doch durchgebissen und dann bist du ja drin geblieben. Also eigentlich, wenn man jetzt so aus der Retrospektive drauf guckt, ein sehr guter Start.
Ja, definitiv. Das hat auf jeden Fall den Hunger in mir geweckt für mehr. Hatte dann auch die Möglichkeit, nach dem Praktikum auch dann dort zu bleiben. Das ist mir auch offiziell angeboten worden. Habe aber dann tatsächlich eben aufgrund der Konstellation, die ich dann auch damals kennengelernt habe, zwischen Arbeiten und Studieren, Profifußball, das sind halt eben Konstellationen, die nicht wirklich zusammenpassen, weil Fußball ist wirklich ein Job, da bist du. Du hast eine 6-Tage-Woche, da bleibt halt wenig Zeit auch fürs Studium. Und weil ich mir damals eben, ich war damals in der Endphase meines Bachelorstudiums, stand für mich auf jeden Fall fest, hey, du machst ja auf jeden Fall jetzt noch 2 Jahre deinen Master und hast da eigentlich dann wenig Zeit für eine Vollzeitstelle tatsächlich in Hamburg. Und ja, bin dann quasi dann nach den 6 Monaten bei Pauli dementsprechend wieder zurück nach Ennepetal gezogen.
In good old Ennepetal, bekannt durch Spax, kann man ja auch mal kurz droppen, einfach nur. So weit bin ich ja auch nicht entfernt davon. Nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit in diese Konstellation zwischen Verein und Vermarkter. Ich glaube, das ist auch nicht allen unbedingt klar, was für eine große Rolle mittlerweile Vermarkter auch in Fußballvereinen spielen. Dieses romantische Bild in Teilen auch bei Vereinen noch von einem EV. In Teilen nicht, aber in Teilen halt eben auch, ist natürlich ein bisschen trügerisch, ja, weil man das Gefühl hat, die hundertprozentige Mitbestimmung aus der Mitgliedschaft bis hin zu finanziellen Dingen ist gegeben. Ich denke mal, Mitbestimmung ist oft gegeben, aber Entscheidung halt bei weitem nicht mehr. Bis hin zu, dass halt komplette Bereiche, die eigentlich in den Verein normalerweise gehören oder in ein Unternehmen gehören, ausgelagert werden. Kannst du das für dich einmal so ein bisschen einordnen, weil du hast ja beide Seiten gesehen, was das vielleicht auch für Vor- oder für Nachteile haben kann?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass jeder Verein natürlich für sich entscheiden muss, welchen Weg er wieder eingehen und auch einschlagen. Möchte er sich selber vermarkten? Das heißt eben komplett, dass sämtliche Werbemittel, die mir zur Verfügung stehen, vom Trikot bis hin zur LED-Bande, bis hin auch letztendlich zu einer VIP-Tageskarte, kann ich das alleine abdecken? Ist mein Netzwerk so groß? Ich brauche entsprechend natürlich noch Mitarbeiterkapazitäten, die muss ich bezahlen. Und so weiter und so fort. Das ist ja ein Riesenrattenschwanz. Und sämtliche Vermarkter dieser Welt haben eigentlich gezeigt, Mensch, so eine Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen Verein und Vermarkter ist eben auch sehr, sehr sinnvoll. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht über Zahlen sprechen, aber ich kann natürlich da schon sagen, dass selbst auch Vereine wie der BVB extremst davon profitieren, eben von diesem Netzwerk. Das Thema Internationalisierung, Sport5, du hast sie angesprochen, wo ich dann als Praktikant angefangen habe, dann auch noch kurz in meiner Zeit an den Leverkusen da war, international breit aufgestellt. So, und da hast du natürlich dann in kürzester Zeit. Und das erlebt man ja auch häufiger. Bestes Beispiel Hertha BSC Berlin. Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Lange, lange nach einem Hauptsponsor gesucht. Natürlich auch, weil der Verein abgestiegen ist. Das ist eine knifflige Zeit gerade bei der Hertha. Aber da können natürlich eben die Vermarkter auch mit unterstützen und neue Partnerschaften abschließen, die vielleicht möglicherweise auch ein Fußballverein vor Ort so nicht abgeschlossen hätte, weil da eben auch keine Beziehung vorhanden ist zu solchen Unternehmen.
Wenn du das so erzählst, dann klingt das eigentlich wie ein sehr logischer Deal, den eigentlich jeder Verein machen müsste. Wie ist denn so der Anteil von den Vereinen? Ich denke mal, das kann man von außen nicht so gut einsehen, aber da du ein paar mehr Insights hast, die mit einem Vermarkter zusammenarbeiten und die sich selbst vermarkten, kannst du das prozentual vielleicht für Deutschland, aber vielleicht auch für international, je nachdem, wie deine Einblicke sind, einordnen?
Naja, letztendlich ist das jetzt eine gute Frage. Also es gibt natürlich andere größere Vereine, die natürlich entsprechend den Weg eingeschlagen sind. Ja, da gehört beispielsweise Borussia Dortmund dazu, Bayern für Leverkusen, Vereine wie Schalke, Bayern München vermarkten sich selber. Selbst aber auch kleinere Vereine wie der MSV Duisburg zum Beispiel ist auch mit im Portfolio von Sport5. Letztendlich würde ich sagen, die Vielzahl der Vereine sind tatsächlich oder arbeiten mit einem Vermarkter zusammen. Bestes Beispiel, der VfB Stuttgart, jahrelang selbst vermarktet, haben aber jetzt entsprechend auch die Partnerschaft mit Sport 5, sind sie eingegangen. So, da ist natürlich immer die Frage, was möchte ein Verein? Möchte ein Verein natürlich auch mehr Erlöse generieren? Schaffe ich das nicht mit meinen eigenen Ressourcen? Ja, da muss ich vielleicht diese Sparte eben abgeben. Das muss aber jeder Verein selbst für sich bemessen. Also das ist eine schwierige Entscheidung, die man dort treffen muss. Aber wie gesagt, der Trend, ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, der Trend geht dahin, dass Vereine sich selbst vermarkten. Ja, das kann man vielleicht irgendwo in der dritten Liga und in der Regionalliga sehen. Aber wenn ich jetzt mal schaue, erste und zweite Bundesliga, da sind die meisten Vereine gehören tatsächlich zu Vermarktern.
Die Konstellation zwischen Vermarkter und Verein ist ja auch so, dass du natürlich, klar, ist eine Geschäftsbeziehung, auch Anteile der Sponsoringgelder, die für den Verein reingehen, auch als Bezahlung wieder an den Vermarkter abgibst. Das heißt, das Netzwerk kaufst du dir ein, das kann man als Pro sehen. Und als Kontra kannst du natürlich sehen, dass es Abschläge gibt, die der Vermarkter eben bekommt. Kann man sich natürlich überlegen, hätten wir den Sponsor selbst rangezogen? Wenn die Antwort ist ja, dann ist es kein guter Deal. Wenn die Antwort ist nein, dann ist es eigentlich ein guter Deal. Ist das so einfach oder stelle ich mir das einfacher vor, als es ist?
Nee, das stellst du dir an der Stelle tatsächlich auch ein bisschen einfacher vor. Letztendlich, es ist nicht immer so wahnsinnig einfach, da irgendwo auch die richtigen Partnerschaften sofort irgendwie zu finden. Also selbst die Basketballer vom FC Bayern München haben auch mit Unterstützung auch von einem Vermarkter. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr speziell, aber der Markt hat sich ja auch in den letzten Jahren eben aufgrund von Corona auch so sehr verändert, dass es mittlerweile schwieriger geworden ist, eben diese größeren Partnerschaften auf die Beine zu stellen. Und deswegen sind Vereine meiner Meinung nach heutzutage auch daran gebunden, eben diesen Weg des Vermarkters auch zu gehen. Klar muss man da, das ist aber ein Rechenexempel, das muss jeder Verein für sich selber natürlich dann auch mal durchgehen. Klar macht es Sinn. Es ist ja zum Beispiel auch, ich gebe ja auch Bestandskunden ab. Ja, davon geht ja auch prozentual, geht da auch was an den Vermarkter ab. Rechnet sich das überhaupt? Ja, ich muss aber meine Mitarbeiterstruktur, ich muss Zeitaufwand mit berechnen. Also von daher hat sich die Zeit dahingehend extremst geändert.
Und die Verbindung zu deiner Arbeit und also deiner Arbeit beim Vermarkter und der Arbeit im Verein, ist man da als Person, die quasi für den Vermarkter dort vor Ort sitzt, klassisch Mitarbeiter? Wird man als Externer angesehen? Kannst du da ja so ein bisschen so vom Miteinander vor Ort ein bisschen erzählen?
Ja, es ist, also ich habe eben auch durch meine Zeit bei Sport 5, wo ich jetzt anderthalb Jahre war, auch gelernt, dass es ist unterschiedlich. Also es gibt Vereine, da gehörst du voll mit drin, du bist voll integriert. Es gibt aber auch Vereine, die auch sagen, ja, schön, dass ihr da seid, aber wir haben unsere eigenen Räumlichkeiten, mietet euch bitte was Eigenes an und lasst uns auch nicht so häufig irgendwo mal über gemeinsame Dinge sprechen, sondern ihr habt euer Part und arbeitet bitte ab. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe beide Seiten habe ich kennengelernt und von daher ist es immer sehr unterschiedlich.
Dann gehen wir doch nochmal zurück nach Hamburg. Außerhalb von dem Wagen, in dem Evangeline deine Schokolade durchs Auto geworfen hat. Aber die Zeit, hast du gerade schon gesagt, eher eine lehrreiche Zeit, weil du dort angefangen hast. Und dann hast du das Übernahmeangebot nicht angenommen, weil du mehr Zeit fürs Studium haben wolltest. Was war der nächste Step? Bist du dann ganz straight in den Masterstudiengang gegangen, hast nach Regelstudienzeit ohne weiteren Job? Nein, natürlich nicht. Also was war der nächste Step?
Nee, ich hab dann angefangen, habe dann eben mein Masterstudium begonnen und natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, Mensch, jetzt hast du mal einmal St. Pauli bei dir im Lebenslauf drinstehen. Was ist denn der nächstmögliche Step? So, dann schaut man mal in der Region, VfL Bochum, ein bisschen zu groß, Schalke viel zu groß, Dortmund brauche ich erstmal gar nicht drüber nachdenken und habe dann mal den Blick in eine andere Richtung genommen und habe dann mich mal mit dem Wuppertaler SV beschäftigt tatsächlich. So, und habe gesehen, Mensch, neuer Vermarkter da, und bin dann damals mit dem Vermarkter auch in Kontakt getreten, der sofort gesagt hat, Mensch, super, klasse, dich möchte ich gerne an Bord haben, unterstütze mich bitte. Hab natürlich eben vorab natürlich auch mit Verein und mit einem Vermarkter gesprochen und gesagt, ich kann jetzt hier aber nicht 8 Stunden am Tag hier sitzen und arbeiten, weil ich studiere eben noch und das Studium hat eben eine größere Wertschätzung bei mir und ja, habe dann quasi so den Einstieg beim Wuppertal SV genommen.
Wir haben gerade schon über den ersten Kontakt, Maria Nietzsche und so weiter gesprochen. Was war so dein erster Eindruck? Du hast dich ja nicht nur über Evalin informiert, sondern auch über den Wuppertaler SV. So kenne ich dich, du bist immer vorbereitet. Was waren so die ersten Eindrücke, nachdem du dich vorbereitet hast? Also Kontakt zwischen dem Vermarkter, Verein, dir. Was hast du so in den ersten Gesprächen oder vielleicht auch in den ersten Tagen für dich so mitgenommen?
Das wird sehr spannend hier. Das wird sehr spannend beim WSV. Da habe ich tatsächlich dann gedacht. Habe häufiger gelesen, natürlich eben damals durch das Ausscheiden von Friedhelm Runge, Insolvenz und Neuanfang, Aufstieg, Oberliga, Regionalliga. Da könnte ich natürlich dann schon auch irgendwo denken, Mensch, das ist schon ein schwieriges Umfeld hier, aber auch ein Umfeld, wo viel entstehen kann. Und von daher war ich in den ersten Wochen natürlich sehr skeptisch. Man hat dann auch mal nach und nach so die ersten Sponsoren kennengelernt, die ein oder anderen Sponsoren kennengelernt, die auch dann eigenartigerweise sehr, sehr engen Kontakt zur Mannschaft gepflegt haben. Habe dann auch im Nachgang auch noch erfahren, warum das so ist. Nein, aber das war halt der Einstieg. Wie gesagt, ich habe mich da immer versucht, neutral zu verhalten wie die Schweiz. Bin da auch dann letztendlich dann sehr froh drum, weil in kürzester Zeit war ja dann der Vermarkter eben nicht mehr an Bord, wo ich ja eben 50% meines Monatsgehalts auch eben von herbezogen habe.
Okay, aber das müssen wir, glaube ich, nochmal aufdröseln. Du warst dann da vor Ort, du hast deine ersten Erfahrungen gesammelt, du hast deine ersten Eindrücke gehabt, erstmal skeptisch gewesen, dann vielleicht gemerkt, ja, okay, das könnte so passen hier, ist viel Potenzial dabei. Und dann, nach wie vielen Wochen, nach wie vielen Monaten gab es diesen Break mit dem Vermarkter und was war deine Reaktion?
Wann gab es diesen Break? Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Frage. Ich kann mich daran erinnern, dass der Break nicht sofort kam. Der Break kam aber irgendwo, ich würde mal sagen, nach weniger als einem halben Jahr tatsächlich. Also nach 4 bis 5 Monate, meine ich, gab es dann eben diesen Knall, wo dann plötzlich alle da standen, auch verunsichert waren und gar nicht wussten, wo geht's jetzt gerade, in welche Richtung geht es gerade hin. Ne? Also von daher, ich kann mich daran erinnern, das war damals so eine Zeit, da war sowohl auch Euphorie noch vorhanden, weil eben viele gesagt haben, Mensch, wir machen jetzt alles selber, wir schaffen das, wir können das. Ich kann mich aber auch damals noch an Stimmen erinnern, die gesagt haben, ja, jetzt bricht wieder Chaos aus, weil jetzt, ich weiß nicht, ob damals auch welche aus dem Vorstand noch irgendwie dann gegangen sind. Also da gab es dann irgendwo auch noch so kleine interne Querelen. Aber ja, so war es. Also nach 4, 5 Monaten ungefähr kam dann dieser Break.
Und du wolltest dich auf das Studium konzentrieren, 50, also gleichzeitig wolltest du aber natürlich auch ein paar Euros verdienen, ist ja logisch. Und dann bricht 50% deines Gehalts weg in dem Moment. Wie waren die Gespräche da? Mit wem musstest du überhaupt sprechen? Wie war das vielleicht in dem Moment auch für dich, das auf emotionaler Ebene? Weil man war ja erst gerade drin. Also du bist ja gerade erst unter die Dusche gesprungen und schon ist ja ausgegangen.
Ja, ich kann mich daran erinnern, ich war nicht vor Ort. Ich war zu der Zeit war ich an der Universität, als ich davon erfahren habe. Große Angst hatte ich nicht, weil sofort auch signalisiert worden ist, hey, pass auf, brauchst du gar keine Gedanken machen. Wir übernehmen den anderen Anteil, 50% übernehmen wir und du kümmerst dich fortan auch noch um das Thema Vertrieb. Und ja, dann stand ich da und habe mir natürlich noch Gedanken gemacht, ja, schaffe ich das, kann ich das alles noch? Aber so kam es dann. Also ich hatte dann tatsächlich damals dann auch schon viel Unterstützung erfahren.
Marketing und Vertrieb mit einem Vertrag von wie viel Stunden in der Woche?
Das waren damals, also mindestens, wenn ich jetzt mal die Spiele dazu nehme, ja, waren das schon so um die, ich schätze mal so zwischen 45 und 50 Stunden waren das.
Aber im Vertrag standen wie viel?
Oh, da müssten wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob es da eine jährliche Frist oder Verjährung gibt. Nein, ich war
weniger, damals, kann man sagen. Da standen, also das muss man aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen, glaube ich, jetzt auch nochmal sagen, da standen weniger drin. Sonst wäre der Vertrag ja nichtig.
Das auf alle Fälle. Also wie gesagt, das war halt auch nie ein Thema für mich, das Thema Geld, sondern ich habe damals, habe ich mir schon Gedanken gemacht, Mensch, das ist diese Fußballwelt, die fasziniert dich und du musst auch noch das Thema Vertrieb jetzt mit übernehmen und du musst dich da auch weiter also dort hineinkämpfen und das einfach als Chance sehen. Also von daher stand das Thema Geld glücklicherweise nicht so im Vordergrund, weil ich ja dann wieder im Hotel Mama auch eingezogen war.
Und parallel dazu war bei deinem Verein, beim WSV zu der Zeit, das Mäzenatentum gerade 1, 2, 3 Jahre weg, Neustart, Start in der Oberliga, also Zwangsabstieg, dann Aufstieg in die Regionalliga, dann bist du gekommen. Das ist ja eine Gemengelage, die du am Anfang ja auch so ein bisschen als skeptisch empfunden hast oder für dich skeptisch gemacht hat. Und dann machst du auf einmal auch noch den Vertrieb mit. Wie reagieren dann Menschen auf so einen Typen mit Mitte 20, der noch nicht fertig studiert hat und der dich jetzt mit Verträgen versorgen soll in Höhe von x Euro, aber mit vielen Nullen?
Ja, also ich habe damals, gut, ich kann mich jetzt da, das ist eine gute Frage, also ich kann mich jetzt nicht irgendwie an Termine erinnern, wo ich sage, oh Gott, das war jetzt grottenschlecht, sondern ich habe das damals einfach als Chance wahrgenommen und zu mir selbst gesagt, Mensch, du musst deinen eigenen Weg musst du finden, wenn du Gespräche führst. Und ich habe damals immer schon zu mir gesagt, offen und ehrlich mit den Leuten sprechen und kommunizieren. So, und das habe ich immer durchgezogen und habe dann auch eben gemerkt, dass man auch relativ schnell tatsächlich das Thema Sponsoring, also Sponsoring-Einnahmen, dann auch erweitern konnte. Und wir dadurch eben auch noch dann zusätzliche Gelder auch generieren konnten. Also das war mein Empfinden damals. Also keine negativen Erfahrungen gemacht, sondern eben durch meine offene, ehrliche Art viele Leute einfach abgeholt, wo ich dann auch schon gespürt habe, Mensch, das Thema Sponsoring beim WSV ist vielleicht doch gar nicht so unpopulär in Wuppertal, wie viele immer meinen und sagen.
Ja, es kommt, glaube ich, immer auf das Wie an. Und da ich ja jetzt nun mal aus der Zeit auch mit erzählen kann, weil ich Teil des Teams war, der Eindruck, den du hast, den würde ich auf jeden Fall teilen. Also es ist halt immer die Frage, wie nachhaltig kannst du arbeiten und wie nachhaltig darfst du vielleicht auch arbeiten? Wie viel wird dir zugetraut? Und wie viel darfst du relativ früh vielleicht schon übernehmen? Diese Medienabteilung, die wir damals mitgemacht haben, waren ja zum großen Teil, gerade zu der Zeit, wo du angefangen hast, auch im Ehrenamt. Das kam ja erst später, dass wir dann in die Ausbildung beziehungsweise Tim in die Vollzeit gegangen sind. Und ich glaube, diese Kontinuität, die zu einem gewissen Zeitraum zumindest hinter den Kulissen bestanden hat, hat viele Leute, die vielleicht grundsätzlich eher skeptisch, vielleicht auch den Leuten, die jetzt eher vor dem Vorhang gestanden haben und die Leute vielleicht eher so als Grüße August und als Vorstände und als sonst irgendwas begrüßt haben, vielleicht so den Grundeindruck davon, dass das vielleicht zu schnell wechselt, ein bisschen abgeschwächt, weil man ja immer noch mit der gleichen Person zu tun hatte, obwohl der Hansel aus dem Vorstand vielleicht jetzt nicht mehr der gleiche ist, ne? Also ich glaube, diese Nachhaltige und dieses Kontinuierliche, das schätzen ja auch Menschen als Sponsoren oder aus der Wirtschaft oder auch Privatleute, die Geld investieren, einfach sehr. Das war ja auch ein bisschen immer so dein Weg, das Ganze längerfristig anzugehen, auch beim WSV.
Ja, richtig. Das war auch mit den Partnerschaften. Bin auch einfach mal andere Dinge mal gemacht. Du weißt, dieses Thema Barmenia in Wuppertal, alle haben sich mal gefragt, Mensch, warum so viel Geld in Leverkusen versenken, aus guten Gründen, wie ich mittlerweile kenne. Auch einfach mal gesagt, Mensch, wenn da irgendwo der Marketingleiter irgendwo auch mal Vorträge hält, dann muss ich da auch einfach mal hinfahren und mit solchen Leuten ins Gespräch kommen. Nur, das hat ja damals ja keiner groß auch irgendwo gemacht und unternommen. Man hat sich ja immer hingestellt und gesagt, naja, du sponserst da, dann musst du doch bei uns auch was machen. Und das war halt immer ein Weg beim WSV, der war einfach sehr ungesund. Und von daher haben wir das damals einfach mit unserer jungen Art und Weise einfach mal anders getan, etwas erfrischender, haben uns da vielleicht auch nicht solche Gedanken gemacht, oh Gott, jetzt fahre ich zur Sparkasse, da sitzen jetzt die Vorstände. Nee, wir sind einfach hingefahren und haben das einfach ganz cool haben wir das abmoderiert, das Thema. Und 2 Tage später sind dann die Verträge unterschrieben, dann eingetrudelt. Das gleiche wie bei Vorwerk auch. Also das war einfach auch dann damals schon eine coole Zeit, ja, muss ich sagen.
Vorwerk, die jetzt als Hauptsponsor die Damen-Nationalmannschaft sponsern, ne? Also zum Thema allgemeines Sponsoring und Marketing. Das ist jetzt eigentlich mittlerweile ein Unternehmen, was eben auch in sehr höherpreisigen Segmenten unterwegs ist, ne?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich weiß auch, dass Vorwerk auch immer mal in der Vergangenheit auch mal mit Sponsorships auch irgendwo mal in der Bundesliga mal geliebäugelt hat. Ich weiß, dass man da auch immer mal wieder mit den einen oder anderen Bundesligisten im näheren Umkreis mal gesprochen hat. Also von daher, das waren damals auch schon legitime Überlegungen, die das Unternehmen damals angestellt hat, konnte sich aber komischerweise nie irgendwie für solche Dinge committen, sondern hat immer gesagt, naja, wir machen ein bisschen Standortmarketing, wir machen ein kleines bisschen mal Marathonlauf vor Ort, das unterstützen wir. Aber man hat sich da eben nie Gedanken gemacht, Mensch, wie können wir vielleicht unsere Produkte auch im Sport irgendwie anders mal platzieren? Und natürlich, jetzt kann man sagen, in den letzten 3, 4 Jahren hat sich der Markt natürlich entwickelt. Es sind viele Konkurrenten auch auf den Markt gekommen, die eben dann auch ähnliche Produkte wie Vorwerk auch produzieren. Und die sind halt eben mal den Weg in die Sportbranche sind die eingeschlagen. Und von daher freut es mich, dass dann auch solche Unternehmen, die vielleicht ein kleines bisschen verharrt man in ihren Strukturen, in ihrer Denkweise, auch einfach mal gesagt haben, Mensch, wir müssen vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen. Also liebe Grüße an der Stelle an die Frau Schwein.
Schöne Grüße an Frau Schwein, ja genau, an die kann ich mich auch noch erinnern. Dann kam der Break, den wir gerade schon angesprochen haben, Vermarkter hin zu Vollzeit, beziehungsweise nicht Vollzeit, aber 100% deines Gehalts, deiner Zeit beim WSV selbst, also wieder weg vom Vermarkter in die Selbstvermarktung rein. Das führte jetzt eher weniger dazu, also die allgemeine Gemengelage führte ja eher weniger dazu, dass das jetzt ruhiger geworden ist, was nicht an der Vermarkterlage lag, doch.
Das kann man genauso sagen. Klar, rückblickend denke ich da auch über die Zeit ganz anders, ohne da jetzt irgendwelche Leute auch in den Pranger zu stellen. Aber es gibt nun mal dann eben gewisse Gründe. Wie gesagt, ich war jetzt 2 Jahre war ich dort. Unglaublich tolle 2 Jahre dort erlebt. Kann mich aber an viele drohende Insolvenzen auch erinnern, viele Gespräche, Mensch, wir müssen jetzt mal ganz dringend mal hier wieder was machen und tun, wo ich dann doch auch schon gemerkt habe, Mensch, irgendwo, ja, steht man nicht ganz solide finanziell da, man hat sich vielleicht irgendwo auch viele Dinge zugetraut, zugemutet, vielleicht dann doch auch irgendwo perspektivisch mehr nach oben geschaut und weniger mal dieses Thema Nachhaltigkeit angegangen zu überlegen. Ferl ist meiner Meinung nach bestes Beispiel, immer noch lange überlegt in der Regionalliga. Zu der Zeit, wo wir beim WSV waren, kann ich mich daran erinnern, Ferl war damals fast abgestiegen, konnten sich gerade eben so in der Klasse halten, in der Liga halten, Klasse gehalten und konnten dann so nach und nach sich etablieren und weiterentwickeln. Klar haben sie natürlich auch einen großen Sponsor im Hintergrund, aber nochmal, die haben ganz andere Strukturen einfach über die Jahre geschaffen und aufgebaut. Eine Mannschaft wie Elversberg, klar spielen die sich auch irgendwie so einen Rausch und haben einen Hype, aber es gibt einfach gewisse Gründe, warum solche Vereine auch diesen Sprung schaffen können, weil die auch einfach geschafft haben, Strukturen zu schaffen. Und das schaffen halt viele Vereine nicht in der Regionalliga. Das hat meiner Meinung nach, an der Stelle liebe Grüße an alle BSV-Fans, der Verein leider auch immer noch nicht verstanden und geschafft. Was natürlich sehr, sehr schade und sehr bitter ist. Aber sehr kurios, und das passt wiederum zum Meinungsbild, dass man sich dann eher Gedanken darüber macht, dass man in Solingen irgendwo ein neues Fußballstadion baut, eine Halle groß, es aber nicht schafft, irgendwelche Strukturen aufzubauen. Also von daher, und das ist einfach das Kernproblem, was viele, viele semi-professionell geführte Vereine haben. Und das ist extrem schade und bitter an der Stelle.
Es würde mal super, also ich mag so große Worte gerne, weil sie sehr visionär sind und weil sie oft auch helfen, auch die ganzen Sachen auf den Weg zu bringen. Aber kannst du auch aus der Sicht, das sprechen wir später noch drüber, dass du auch Geschäftsführer warst, mal sagen, was sind denn überhaupt Strukturen, die ein Fußballverein haben muss, die aufgebaut werden muss, wenn du zum Beispiel in der 4. oder in der 3. Liga oder vielleicht auch sogar noch ein Stück drunter, aber du hast die Ambition, dass du ganz gerne aufsteigen möchtest, zum Beispiel aus der, weiß ich nicht, Oberliga Westfalen oder sonst was, dass du sagst, ich muss jetzt diverse Strukturen aufbauen. Hast du da so ein BWLer-Go-To-Empfehlung, die man da drauf satteln kann, oder ist das sehr individuell?
Nein, das ist sehr, 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 sehr individuell. Also ich habe häufiger, bin ich mal gefragt worden, Mensch, gibt es eigentlich irgendwie ein, viel sprechen im Fußball immer von einem Vierjahresplan. Aber ich kann selbst Pläne, die ich jetzt schmiede, nach einem halben Jahr teilweise auch wieder in die Tonne kloppen, weil es hängt alles immer so viel am sportlichen Erfolg zusammen. So, und viele Vereine versuchen halt immer irgendwo alles in diesem sportlichen Erfolg unterzuordnen. So, und wenn dieser sportliche Erfolg mal ausbleibt, ist es dann tatsächlich am Ende viele Vereine dann auch einen Trainer rausschmeißen. Also es ist einfach leider so, dass es wird heutzutage viel zu selten einfach mal die Ruhe bewahrt. Man wird einfach mal geschaut, Mensch, was haben wir eigentlich für einen Plan? Wo müssen wir uns hinentwickeln, hinarbeiten? Ist es so, dass wir vielleicht jetzt irgendwo neue Marketingstelle benötigen, weil an der Stelle vielleicht das B2B-Business ausgeschöpft ist? Wir müssen vielleicht die B2C-Ebene eher abgreifen. Ist es so, dass wir vielleicht einfach mal Videoanalysten, Physiotherapie benötigen? Ist es so, dass wir Spieler haben, die häufiger mal eingewachsene Fußnägel haben? Da irgendwo was brauchen. Kleine Anekdote auch zum Wuppertaler SV. Also es ist so, man muss täglich, und das ist dieses Thema der Kommunikation, da lege ich halt eben sehr, sehr viel Wert drauf. Man muss sich, wo befinden wir uns gerade und wo müssen wir welchen Weg einschlagen? Und vielleicht häufiger auch einfach mal sagen, wir schauen einfach mal nicht nur immer nur auf die sportlichen Ergebnisse. Das ist klar, in der ersten Liga teilweise ein bisschen einfacher. In der dritten Liga ist das wahnsinnig schwierig, weil da einfach kein Geld vorhanden ist. Marketingbudget ist gleich null. Du musst mit dem, was du hast, musst du auskommen, machst aber trotzdem pro Jahr einfach ein dickes Minus, weil du kannst das, die ganze dritte Liga einfach generell so wirtschaftlich kannst du nicht realisieren. Und das ist halt eben diese Problematik.
Wo dann irgendwann auch kein Geld mehr da war, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, war dann gegen Ende deiner Zeit auch beim WSV. Sag vielleicht nochmal, in welchem Jahr wir uns da befinden und was da so die Grund, du weißt, worauf ich anspiele, deswegen kann ich das so sagen. Sag nochmal, welches Jahr so, wo wir uns da befunden haben, was du vielleicht schon gemacht hattest und vielleicht auch, was dann gefolgt ist.
Ja, ich kann mich daran erinnern, das war Februar 2019, meine ich. Tatsächlich, dass zu der Zeit der WSV sich wieder einmal in einer drohenden Insolvenzsituation befindet, haben daraufhin auch einen Plan geschmiedet, uns Gedanken gemacht, wie wir diesen Weg ja aus eigener Kraft irgendwo auch schaffen könnten. Kann mich aber dann daran erinnern, dass es trotzdem sehr heikel und sehr schwierig war. Ich weiß gar nicht, wo wir uns da sportlich befunden haben. Ich weiß gar nicht, ob wir uns irgendwie, ich glaube, wir haben uns aber im oberen Feld, ich weiß, vier oder fünf haben wir uns, glaube ich, damals befunden, wussten schon nach oben sowieso nicht, können auch, brauchen gar keine Lizenz auch irgendwie anmelden. Kann mich da noch daran erinnern, dass wir dann peu à peu im Pokal dann tatsächlich auch den einen oder anderen Gegner geschlagen haben. Ich glaube sogar damals auch Rot-Weiß Essen. Und sind dann tatsächlich dann ja auch ins Pokalfinale gekommen, was ja damals eigentlich nach Duisburg gehen sollte. Und wir haben ja damals dafür gekämpft, tatsächlich dieses Pokalfinale in Wuppertal zu bestreiten. Und das war so die Endzeit beim WSV, wo ich mit sehr viel Stolz zurückblicke. Stadion am Zoo, ich glaube, es waren damals gegen KFC Uerdingen, 13.000, 14.000 Menschen waren da, blauer Himmel, Sonnenschein. Lange 1-0 geführt, ist dann leider doch verdattelt. Kann mich sogar noch an die Szene von Kevin Hagemann an der Stelle auch einen lieben Gruß erinnern. Das ist einfach in der 88. Minute diesen Ball nicht über die Linie gedrückt bekommt. Das war so diese Endzeit. Ja, also aus sportlicher Sicht. Wirtschaftlich gab es damals auch viele Rücktritte und dann tatsächlich eben nochmal diesen kompletten Turnaround im Vorstand, dass dann der Herr Eichner dann damals das Ruder übernommen hat und außergerichtlich auch einen Schuldenschnitt erwirken wollte, was ihm aber dann leider bekanntlich nicht gelungen war. Gründe kenne ich nicht, weil zu der Zeit bei mir schon feststand, Studium ist in 2 Monaten beendet, meine Masterarbeit. perfekt getimt, auch zeitlich zu dem Punkt abgegeben. Und dann war für mich schon, oder stand schon für mich fest, dass es dann damals auch dann nach Zwickau geht. Ja.
Ich finde das aber super interessant, dass du, ich meine, ich weiß das, ich war auch in mehr involviert, als auf meinem Vertrag stand zu dieser Zeit. Zu der Zeit war ich in Ausbildung, also ich war einfach Azubi dieses Vereins. Natürlich bist du in mehr drin, das ist im normalen Job auch so, als auf deinem Vertrag steht, aber das war schon sehr, sehr viel und sehr, sehr viel auch Elementares, was wir zu dieser Zeit gemacht haben und wo auch ein bisschen, ehrlich gesagt, der Support gefehlt hat vielleicht von Vorstandsseite, weil vielleicht auch andere Sachen da eher im Thema waren oder weil das teilweise auch mehr ins Sportliche in der Verantwortung gegangen ist. Ich möchte das nochmal kurz festhalten, wir müssen jetzt nicht wieder über Stunden im Vertrag reden, aber du warst da einfach neben deiner Masterarbeit noch ein bisschen arbeiten, ja, und hast dann die Aufgabe bekommen, ein bisschen auch mit uns diesen Verein irgendwie zu retten. Also so erinnere ich das aus dieser Zeit. Würdest du das bestätigen?
Absolut. Selbst damals sogar Fahnen aufgehangen, Werbemittel abgeholt. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, Werbedesign Oxé abgeholt, hingefahren, Sachen also zum Überkleben dort abgegeben, selbst montiert. Also wir haben ja da damals die skurrilsten Dinge gemacht, aber weil wir es auch einfach gerne gemacht haben und es war einfach ein Lerneffekt. Also das war dann für mich auch einfach so, dass ich die Arbeit damals auch gerne übernommen habe. Es war sehr facettenreich und ich sage auch, davon habe ich damals ganz klar auch profitiert.
Trotzdem muss man ja wirklich sagen, die Endaufgabe, also in Bezug auf Insolvenz oder Insolvenz abwenden, also wir sind jetzt noch vor Februar 2019, das war so über den Jahreswechsel 2018, 2019, da war ich glaube ich gerade 4 Monate in meiner Ausbildung und dann kriegt man so die Info über den Jahreswechsel am Hallenturnier, die Wuppertaler wissen das, Anfang des Jahres ist immer Stadtmeisterschaft, da ist das so ein bisschen aufgekommen, da kann ich mich noch an einen Artikel aus der Wuppertaler Rundschau erinnern, wo ganz oben im hintersten Winkel der Unihalle von Wuppertal das damalige Vorstandsduo oder Trio, ich bin mir gar nicht mehr so ganz genau sicher, was das war, abgelichtet worden ist. Und dann war eigentlich inhaltlich schon klar, was wahrscheinlich der Inhalt des Gesprächs gewesen war, nämlich eben finanzielle Schieflage bis zum geht nicht mehr. Wir müssen da irgendwas machen. Und in diesem Gespräch, was du vorhin auch schon angesprochen hast, mit den Vorständen dann, wo wir dann ja quasi gebeten worden sind, irgendwas zu machen, das zieht einem, gerade wenn man auch den Verein jetzt schon länger verfolgt oder wie ich mit 4, 5 Jahren das erste Mal da im Stadion war, einem auch ein bisschen den Boden unter den Füßen weg und auch ein bisschen die Hose aus, weil du halt überhaupt nicht damit rechnest. Ich habe ja zu der Zeit mein Studium abgebrochen und bin in die Ausbildung gegangen. Also ich habe ja wirklich auch für diese Situation einiges in meinem Leben verändert. Bewussterweise, das hat da niemand aus dem Verein was mit zu tun gehabt, das war mein Ding, aber trotzdem, es war ja ein neuer Lebensabschnitt und diesen neuen Lebensabschnitt dann direkt nach 4, 5 Monaten anzweifeln zu müssen, weil die Umstände ganz andere sind, plus bei dir, du wusstest, okay, so lange habe ich hier nicht mehr und wenn ich jetzt nicht ein krasses Angebot habe, dann bleibe ich hier sehr wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem war das ja so dein Jetzt. Kannst du dich noch ungefähr an die Zeit erinnern, als dann es wirklich so ans Machen, ans Arbeiten ging, was den Part anging?
Also du meinst jetzt die letzte Phase beim WSV. Ja, ich kann
Genau.
mich daran erinnern. Ich hab da trotzdem mit Herzblut auch weitergearbeitet. Habe da ja auch, wie gesagt, in der Liga war klar, dass wir da jetzt nur noch einen Blumentopf gewinnen können. Habe aber damals auch eben dafür gekämpft, dass der WSV auch zu Hause im eigenen Stadion auch das Pokalfinale eben auch bestreiten kann. Das waren solche Dinge, da kann ich mich noch daran erinnern, dass man da auch wirklich auch ein bisschen Abendstunden hart gearbeitet hat. Ich habe damals viele Gespräche geführt mit der Stadt, mit der Polizei, mit der Feuerwehr. Selbst irgendwie dieses Thema LED-Bande realisiert bekommen, obwohl wer das Stadion kennt, da sind gar keine Elektroanschlüsse vorhanden. Jetzt mittlerweile hat man eine Rasenheizung. Das waren halt andere Bedingungen. Na klar war es damals zu der Zeit auch so, da mache ich auch keinen Hehl raus, dass es auch dann Tage gab, wo ich ganz klar gesagt habe, heute kann ich nicht ins Büro kommen, weil ich muss jetzt nochmal 4, 5 Seiten für meine Masterarbeit schreiben. Aber du kennst mich auch, als ich dann diese 4, 5 Seiten fertig geschrieben habe, habe ich mich trotzdem ins Auto gesetzt und bin trotzdem nochmal ins Stadion gefahren und habe trotzdem noch ein paar Dinge abgearbeitet und versucht, Verträge zu verlängern. Also ich will jetzt nicht sagen, es war jetzt keine kräftezehrende Zeit, aber auch das war natürlich eine interessante Zeit, auch zu erfahren. Es kommt wieder ein neuer in den Vorstand. Es gibt Veränderungen. Bin damals eben dieses Thema außergerichtlicher Schuldenschnitt damals schon erste Berührung mitgemacht. Und natürlich war das auch interessant, damals zu wissen, okay, wie sind da so gewisse Kniffe? Habe aber damals auch schon frühzeitig signalisiert, pass auf, ich habe jetzt hier meine Zeit noch abzusitzen. Ich mache jetzt noch ein bisschen was und dann ist sowieso Ende. Habe mich dann auch irgendwann in vielen Dingen dann auch einfach rausgehalten und dann eher den Fokus auch auf meine Abschlussarbeit gelegt.
Ja klar, das waren ja dann auch wieder die Parts, wo man dann wirklich auch mal kurz auf seinen Arbeitsvertrag gucken muss, so wofür bin ich denn eigentlich hier? Ich kann mich nicht mit allen Nebengeräuschen beschäftigen. Du hast ja vorhin auch schon richtigerweise gesagt, und so habe ich dich auch kennengelernt, du warst zwar bei allen Sachen mit dabei, aber du hast dich nie auf irgendwelche Seiten geschlagen, weil du halt wusstest, wie schnell das umschlagen kann, auch mal in die eine oder andere Richtung. Und selber war man ja dann angewiesen teilweise auch auf diese, ja, auf diesen Vertrag oder auf diese Erfahrung, oder man wollte einfach da bleiben. Deswegen sich damit niemandem zu verscherzen, ist natürlich eine sehr kluge Sache gewesen, auf jeden Fall. 2019 haben sich dann unsere Wege getrennt, und du bist nach der Masterarbeit. Für mich war das nochmal, also was du dann gebracht hast, war für mich nochmal ein Break. Also ich hatte so das Gefühl, jetzt macht Marvin nochmal was anderes.
Ja, ich habe dann tatsächlich eine Stellenausschreibung vom FSV Zwickau im Internet gelesen und dachte mir, Mensch, Drittliga-Verein, das könnte interessant sein und wäre vielleicht so der nächstlogische Step, um dann doch auch im niedrigen Fußballbereich weitere Erfahrungen zu sammeln. Und so habe ich es dann letztendlich dann auch dann geschafft, bin dann angenommen worden und tatsächlich mit Sack und Pack will ich jetzt nicht sagen, dann aus dem Elternhaus ausgezogen in die erste eigene Wohnung nach Zwickau.
Ein bisschen Erfahrung hattest du ja schon. Dein Studium war in Süddeutschland, deine berufliche Erfahrung war im Westen und im Norden. Das heißt, für dich war jetzt woanders wohnen, woanders sein, erstmal nichts Kurioses, ne? Also das konntest du schon. Du hast das gerade so gesagt, erste eigene Wohnung, aber grundsätzlich, du hast jetzt nicht auf der einen Seite Verträge mit 50.000 Euro Wert verhandelt und auf der anderen Seite musste Mutti dir noch die Knifte schmieren, ne? So war es ja jetzt auch nicht, ne?
Nein, sowas natürlich auch nicht. Nein, aber es ist natürlich dann trotzdem halt einfach auch ein besonderer Schritt, vor allen Dingen dann. Also es hat sich damals für mich einfach nochmal anders angefühlt, woanders komplett durchzustarten. Bei den anderen Standorten, wo ich war, wusste ich halt immer, nach einer gewissen Zeit geht es auch wieder nach Hause zur Familie. Nur da wusste ich halt eben, okay, ich bin jetzt auch, ja, stehe jetzt alleine im Leben und muss auch jetzt selber zusehen, entsprechend Geld zu verdienen und auch mich weiterzuentwickeln, auch persönlich. Und da muss ich natürlich sagen, das ist letztendlich dann natürlich dann auch super. Ja, es hat am Ende dann genauso gepasst und so ist es auch aufgegangen.
Was war deine Rolle beim FSV Zwickau dann zum Start?
Ich habe das Thema Marketing habe ich übernommen. Dort klassisch also Werbeverträge umgesetzt. Mir dann damals auch schon Gedanken gemacht, wie können vertrieblich neue Produkte aussehen. Habe dann nach einem halben Jahr habe ich dann ja, Leitung will ich nicht sagen. Meine Position nannte sich damals strategischer Leiter Marketing und Vertrieb. Ich meine, so war es. Habe dann die Position Marketing, also Marketing hatte ich sowieso schon inne, einen Vertrieb mit übernommen und habe natürlich dann geschaut, okay, ja, Vertriebstechnik, wo stehen wir? Wo müssen wir hin? Was haben wir für Auslastung? Und habe das erste Mal so strategisch mir mal Gedanken gemacht, wie können wir auch unser Vermarktungspotenzial einfach erweitern? Also man hat damals zum Beispiel in Zwickau noch mit Drehpostern gearbeitet. Ich habe dann angefangen, das Thema LED-Bande nach Zwickau zu bringen, dort doch auf die Beine zu stellen und so auch entsprechend natürlich erstmal Geld zu investieren, was damals schon extrem schwierig war. Aber letztendlich hat sich das auch bewahrheitet. Also in der Vermarktung, wir haben überregionale Partner gefunden, die sich auch mal für Live-Spiele mal mit auf die LED-Bande eingebucht haben. Und so hat sich das dann nach und nach dann einfach dann dort ergeben. Und dann kam natürlich Corona, wie wir alle wissen.
Jetzt ist so Management in dem Sinne natürlich das, wo man als Fan oder als fußballinteressierter Mensch relativ wenig Einblicke hat. Wenn wir jetzt schon mal die Möglichkeit haben, mit dir jemanden zu haben, der da sehr viele Einblicke hat und teilweise diese Sachen auch mit gemacht hat, wie sieht denn, du musst keine Zahlen nennen, aber wie sieht denn so eine Vermarktungsstrategie, ein Sponsoring-Produkt, wie sieht das denn aus? Wo guckt man sich das ab? Gibt es da die berühmten, bekannten Best-Practice-Beispiele, auf die man einfach zurückgreifen muss? Oder ist das einfach ein Ding, das ist wie so ein Pitch für irgendeine kreative Sache, das kommt aus dem eigenen Kopf und dann setzt man das um? Oder man fragt vielleicht nochmal jemanden, den man aus anderem Kontext kennt. Kannst du dir vorstellen, dass das so passt? Aber wie sieht das aus? Wie kommt man da drauf? Und was ist Bestandteil? Was kann Bestandteil sein von so einem Paket?
So wie ich es heute auch immer noch mache, abteilungsübergreifend mit vielen Leuten sprechen, Gedanken machen, wie kann man gewisse Themen, Sponsoring, Ticketing miteinander verknüpfen, das Thema Merchandise, können wir jetzt zum Beispiel am Spieltag, wenn man sich 4 Karten kauft, gibt es dann vielleicht nochmal irgendwie ein kleines Goodie oben drauf, da macht man sich halt nach und nach auch im Team Gedanken zu, aber normalerweise ist es so, ich sage jetzt mal 95% sind allen bekannt, was man vermarktet. Das ist nun mal mein Grundportfolio. Und dann gibt es halt eben so kleine Unterschiede, die man dann hausintern findet, indem man sich dann allesamt sich dann einfach Gedanken zu machen, was es so für Produkte und für Möglichkeiten gibt, die vor Ort einfach beheimatet sind.
Also dann sitzt da vor mir ein lokaler Unternehmer aus Zwickau, aus Wuppertal, aus Hamburg, ist komplett egal. Der hat grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, entweder weil er schon Bestandssponsor ist oder weil er grundsätzlich Interesse hat, den Verein zu unterstützen oder weil er die Reichweite sieht. Da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, auf einen Verein aufmerksam zu werden oder man ist durch bekannte Freunde oder Geschäftspartner darauf aufmerksam gemacht und dann sitzt man da zusammen. Und was macht man dann? Wie spricht man mit den Leuten? Was bietet man denen an?
Naja, die ersten 10, 15 Minuten sind sportliche Themen, wo man ein bisschen mal so ein bisschen herumflaxt, sich Gedanken macht, naja, was hätte, wenn und aber. Und dann ist es aber, also so mache ich es, das ist meine Strategie, dass man dann einfach gezielt auch mal Fragen stellt. Also wo entwickelt sich das Unternehmen gerade hin? Was macht das Unternehmen gerade? Wo hat es gerade Schwierigkeiten? So, und meistens ist es dann so, dass ich dann auch dann immer verstehe, okay, das sind die Probleme im Unternehmen und diese Probleme kann ich aber wiederum auch als Verein mir aufbürgen und das Problem kann ich lösen. Also Fachkräftemangel, wie kann ich denn zum Beispiel, ich habe ganz viele Jugendmannschaften, warum schaffe ich es nicht, dass junge Spieler in die Hand genommen werden und bekommen eine Ausbildung? Das sind halt eben so viele, viele Dinge und so habe ich das im Vertrieb immer gehandhabt. Also von daher, auch da wieder das Thema Kommunikation, viel sprechen, raushören, wo liegen die Probleme beim Partner und darauf irgendwo auch eine Lösung finden. Und so findet man dann auch dann sehr häufig zum geeigneten Produkt.
Strategisch war deine Hauptaufgabe, also jetzt gar nicht so zwingend immer diese direkten Gespräche oder das Tagesgeschäft, sondern es war ja auch die Strategie, was Langfristiges. Jetzt hast du vorhin etwas kritisch über so einen 4-Jahres-Plan gesprochen, weil das eben sportlich echt schwierig ist, das bei einem Fußballverein zu kalkulieren. Und da ist Zwickau ja eigentlich ein wirklich super Beispiel dafür, wie schwierig das zu kalkulieren ist. Kannst du uns erstmal so die erste Zeit bei Zwickau ein bisschen skizzieren? Was hast du, ähnlich wie beim WSV, was hast du vorgefunden? Wie war die erste Zeit? Mit wem konntest du bonden? War zu der Zeit schon Ronny König da, der einfach mal 7 oder 8 Jahre älter ist als du, instant? Ja, also natürlich alle Leute, die im Management unterwegs sind oder auch im Vorstand, waren auch älter als du, klar. Aber dann stand da auch einmal so ein gestandener, bulliger Typ, so eine absolute Legende einfach auf dem Platz in Zwickau und du sitzt daneben und sagst, hallo, ich bin der Marvin, ich komme aus Ennepetal. Oder wie ist es?
So ähnlich war es tatsächlich. Lustige Anekdote, King hatte auch mal eine langjährige Freundin in Gevelsberg. Also von daher, da siehst du auch manchmal, wie klein der Fußball ist. King, entschuldige, dass ich da intern das raushaue. Nein, aber das war die Struktur damals natürlich, das war halt nochmal der nächste Step. Also das war halt nochmal ein gigantischer Sprung. 2016 erbaute Stadion, hypermodern alles. Und hast immer irgendwo, du warst so gefühlt so dieses kleine SC Freiburg in der dritten Liga, hast aus den kleinsten Mitteln versucht, Großmögliches irgendwo auf die Beine zu stellen. Und das war damals schon einfach ein gefestigtes Fundament im Verein. Es war eine klare Aufgabenverteilung damals schon da. Von daher war auch das Reinkommen, das Einarbeiten für mich relativ einfach und simpel dort.
Mit wem durftest du da sonst noch zusammenarbeiten? Wer waren so deine direkten Ansprechpartner? Ich weiß nicht, ob alle Leute auf Zwickau gerade auch zu der Zeit sofort auf dem Schirm haben. Du hast ja gerade selber gesagt, mit den geringsten Mitteln. Natürlich ist das im Osten ein absoluter Kultverein, den viele Leute verfolgen, gerade in der Region Zwickau drumherum. Aber das ist ja jetzt nicht, sorry, aber das ist jetzt nicht das Mekka des Fußballs für deutsche Fußballfans.
Nee, das ist richtig. Nochmal, wir waren strukturell aufgebaut. Wir hatten damals ein Vertriebsteam, hatten wir. Wir hatten jemanden, der fürs Ticketing verantwortlich war, jemand, der für den Spielbetrieb verantwortlich war. Wir hatten natürlich mit mir jemanden, der fürs Thema Marketing auch zuständig war für die komplette Umsetzung. Wir hatten einen, der fürs Thema Medien verantwortlich war. Wir hatten vor Ort eine eigene Buchhaltung, und natürlich einen Geschäftsführer. Also so waren wir damals eben auch dann aufgestellt in Zwickau und haben so einfach dann versucht, viele Dinge zu regeln. Natürlich gibt es andere Vereine, Saarbrücken, auch aktuell Drittligist, die schaffen es natürlich mit weniger Mitarbeiteranzahl viele Dinge auch umzumünzen. Aber wenn man natürlich dann die Strukturen kennt und weiß, naja, dort ist ein größerer Geldgeber vorhanden, dann kann man natürlich immer noch mal gewisse Dinge anders irgendwo auch umsetzen, handhaben. Aber so war im Grunde die Situation damals. Und na klar, man hatte die einen oder anderen Spieler, die auch mal bekannter waren, wie zum Beispiel auch ein King, der auch dann häufiger mal auf dem Café oben auf der Geschäftsstelle war, weil wir hatten oben unsere Büroräume und war der sportliche Bereich angesiedelt und so hatten wir uns das dann damals eben aufgeteilt. Also es war und ist immer noch ein kleiner familiärer Verein, der viel Wert darauf legt, eben, dass es nicht irgendwo alles getrennt wird, sondern man versteht sich als ein Verein.
Hast du zu der Zeit ein bisschen neidisch auf diese Investorenvereine oder die halt eben ein bisschen mehr zur Verfügung haben, geschaut?
Nee, gar nicht, weil wenn man mich fragt, Investoren im Profifußball, es gibt nur ganz, ganz wenige Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert. Aber ich habe da nie irgendwo neidisch rübergeschaut. Ganz im Gegenteil, ich habe eher häufig drüber gelacht, wenn dann lustige Anekdoten dann vom KFC Uerdingen dann irgendwo aufploppten.
Ja.
Aber nee, ansonsten da habe ich nie neidisch irgendwo drauf geschaut, sondern ich habe immer versucht, mit den Mitteln, die ich vorgefunden habe, auch zurechtzukommen.
Trotzdem, also ich glaube, der sportliche Bereich hat da wahrscheinlich eher neidisch drauf geguckt, ne? Also die mussten ja nun mal Spieler dadurch bezahlen. Und so oder so, man darf sich das ja auch nicht zu romantisch vorstellen. Wenn Budget da ist, wird es tendenziell eh mal ins Sportliche gesteckt. Da muss man ja bei einem Fußballverein auch, ja, sich keine Illusionen machen, dass da gerne mal in, schöne Grüße an Manuel Bölzler, gerne mal in Beine investiert wird, anstatt in Steine. Und das ist ja, also ich meine, du bist in dem nicht sportlichen Bereich in einem Fußballverein. Du hast gerade schon die Strukturen angesprochen, die eigentlich geschaffen werden müssen, damit man langfristig Erfolg haben. Guckst du da manchmal dir Vereine an, wie zum Beispiel Hertha, die du vorhin genannt hast, und fasst dir da einfach an den Kopf und denk mir, wie dumm seid ihr eigentlich? Ja, du nickst.
Genauso. Ich frage mich da manchmal, wie kann man in kürzester Zeit so viel Geld versenken? Wie gesagt, ich habe im Fußball auch ein gutes Netzwerk. Ich habe so die eine oder andere Dinge gehört und ich weiß, wo vermutlich auch viel Geld gelandet ist. Aber du weißt auch, wie es im Fußball ist. Muss man da auch häufiger mal Bubble halten, nicht, dass dann irgendwo nächste Woche Montag ein Brief eintrudelt von der Staatsanwaltschaft Berlin mit irgendwelchen Aussagen, die man getätigt hat. Aber natürlich ist das so, dass man sich häufiger fragt, warum schafft man es nicht einfach mit diesen Mitteln oder diese Mitteln so einzusetzen, um entsprechend irgendwo Maximales zu erreichen? Hat das abgestiegen? Ja, und wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal jahrelang in der zweiten Liga irgendwo leider Gottes herumdümpeln. Aber so ist der Fußball. Das ist einfach, da sieht man auch, wie wichtig dann auch einfach strategische Entscheidungen auf Management-Ebene sind.
Wie gut waren denn deine strategischen Entscheidungen beim FSV Zwickau im ersten Jahr?
Oh, tatsächlich habe ich sämtliche Entscheidungen, die ich treffen konnte und durfte, immer im Team besprochen. Das war mir auch immer wichtig. Ich kann mich damals daran erinnern, dass das Thema LED-Bande für mich ein sehr wichtiges Thema war, was ich unbedingt umsetzen wollte. Das habe ich dann auch umgesetzt bekommen. Das war so eine größere Investition. Und das hat sich auf jeden Fall auch spürbar gezeigt, dass es genau die richtige Entscheidung war, eben dann durch Corona und viele Dinge, die dann plötzlich nicht mehr möglich waren, weil Zuschauer nicht mehr kommen konnten, LED-Bande, man konnte Inhalte darauf abspielen, man konnte Sponsoring-Verträge verlagern auf LED-Banden. Das war damals einfach genau die richtige Entscheidung, auch wenn das ein harter Kampf war, aber man hat es am Ende gemacht.
Corona war für uns alle sehr komische Zeit. Man guckt natürlich jetzt heute auch, sofern man niemanden zu dieser Zeit verloren hat oder jemand schwer erkrankt ist, natürlich auch ein bisschen so zurück, dass man sich eigentlich manche Dinge auch heute nicht mehr so richtig erklären kann. Also dieses Klischee, man kauft enorm viel Klopapier, ja, und lagert das dann irgendwo ein, bis hin zu Bananenbrot backen als Online-Trend oder was auch immer. Das sind ja Sachen, die sage ich jetzt heute, dann lacht man darüber und denkt sich, was war das eigentlich für eine kuriose Zeit? Zu der Zeit hast du kein Bananenbrot gebacken, vielleicht in deiner Freizeit, aber im Job selber musstest du halt gucken, dass ein Fußballverein überlebt. Wie eng ist das beim FSV Zwickau vielleicht, aber auch bei vielen anderen Vereinen gewesen, zu dieser Zeit zu sagen, wir können hier gar nichts mehr machen, weil wir haben gar keine Einnahmen mehr, wir müssen hier den Spielbetrieb einstellen?
Die damalige Geschäftsführung hat einen sehr, sehr klugen Schritt eingeläutet. Wir waren damals der erste Verein, der die Spieler in Kurzarbeit geschickt hat. Und das war so der Kniff, wo wir gesagt haben, können wir uns davon frei machen und entlasten. Das war damals ein unglaublich toller Schritt. Wir haben natürlich viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, haben wir auch entsprechend dort in diese Kurzarbeit gegen Null schicken müssen, um auch entsprechend zu sagen, naja, da können wir mal ein bisschen mal durchatmen. Also von daher, ich sag mal so, diese Corona-Zeit für Fußballvereine, die es natürlich clever gemacht haben, und je kleiner ein Fußballverein ist, desto einfacher ist das auch. Schalke konnte da nicht irgendwo alle Spieler gegen Kurzarbeit null irgendwo hinschicken. Das war schwierig. In Zwickau konnte man das machen und damit konnte man auch erstmal viele Gelder auch erstmal einsparen. Natürlich sind viele Einnahmen sind nicht geflossen. Wir wissen aber auch im Nachhinein, dass viele Förderprogramme auch abgegriffen werden konnten, um da auch irgendwo halbwegs vernünftig aus dieser Corona-Zeit rauszukommen. Aber für mich war es eher befremdlich, dass dann doch auch der Spielbetrieb wieder losging, keine Zuschauer da. Man hat mal erstmalig gehört, wenn der Schiedsrichter irgendwo mal zu den Spielern was gesagt hat. Das war halt damals schon ein extrem harter Einschnitt auch für den gesamten Sport.
Du warst selber, weil du ja immer auch ab und zu bei Vermarktern unterwegs warst, da beim FSV Zwickau müssen wir nochmal festhalten, da warst du selbst Vermarkter, also da warst du vor Ort auch beim Verein angestellt. Ich kenne das ja so ein bisschen aus dem Pressebereich. Entweder schreibst du die Pressemitteilungen oder du setzt die Pressemitteilung für Medien um. Bei dir ist es ja ähnlich. Entweder du vermarktest mit einem Verein etwas oder du vermarktest als Verein etwas. Das sind ja schon zwei verschiedene Perspektiven, um da drauf zu schauen. Hatte diese Corona-Zeit für Selbstvermarkter und für Vermarktervereine eine unterschiedliche Auswirkung oder war das ähnlich?
Nein, das war ähnlich. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war meine ersten Aufgabenstellungen bei Bayern 04 Leverkusen, damals für den Vermarkter Sport 5, tatsächlich Werbeleistungen, die ausgefallen sind, zu schieben, beziehungsweise dann auch 2-3 Jahre später auch noch umzusetzen. Das war eine extrem schwierige, heikle Zeit, war das. Viele Sponsoren sind damals abgesprungen, weil sie selber keine Einnahmen mehr großartig generieren konnten. Das war für beide Seiten war das ein extremer Einschnitt, aber auch eben für die Zuschauer. Also da ist wirklich so ein Kulturgut, ist da einfach mal komplett abhanden gekommen, weggenommen worden. Das war für uns alle, war das ein harter Schnitt.
Zu der Zeit ging es ziemlich hoch und runter, auch immer mit den Zahlen Corona, auch mit den Maßnahmen, die sehr unterschiedlich waren, teilweise auch eben in Bundesländern ab und also gerade zu Beginn unterschiedlich waren, weil auch die Zahlen natürlich unterschiedlich waren. Die Corona-Zahlen ist ja irgendwie auch logisch. Die andere Achterbahn war dann sportlich, weil Zwickau irgendwie auch nicht so ganz zur Ruhe gekommen ist. Wie hast du das für dich erlebt? Wie gesagt, du bist nicht in dem sportlichen Bereich unterwegs, aber du bist in einem Sportverein. Das heißt, es ist das Elementare, was am Wochenende passiert, ne?
Na klar, natürlich. Man hat, es war ja auch immer, es ist häufig dann getestet worden und man hat sich darauf vorbereitet und dann hatte man eigentlich eine Aufstellung und dann konnte man aber mit dem Spieler konnte man nicht, der stand nicht zur Verfügung, weil er dann noch wieder irgendwo positiv getestet worden ist. Man musste damals getrennt anreisen, dann hatte man dann plötzlich im Hotel wieder einen Corona-Fall. Ich glaube, wir hatten damals, sind wir, glaube ich, dreimal zum SC Verl fahren wollen. Sorry, ich merke gerade, die Verbindung ist wahnsinnig schlecht.
Ja,
Die
ich
andere
mach.
Frage ist, haben wir die Möglichkeit, weil ich nämlich jetzt langsam hier aus dem Gebäude raus muss,
Ja.
haben wir irgendwo die Möglichkeit, dass unser Gespräch irgendwie am
Klar.
Dienstag irgendwie nachzufolgen, also nochmal
Auf jeden
neu
Fall.
irgendwo reinzupacken, dass wir auf jeden Fall
Klar, dann lass uns das
investieren.
jetzt einmal beenden. Ich stoppe jetzt hier auch die Aufzeichnung.